Wir hören auf den Predigttext, den wir im Markus-Evangelium finden, Kapitel 14, Vers 53 bis 65. Markus 14, Vers 53 bis 65. Sie finden den Text auf Ihren Gottesdienstzetteln. Und sie führten Jesus ab zum hohen Priester, und alle obersten Priester und die Ältesten und die Schriftgelehrten kamen bei ihm zusammen. Und Petrus folgte ihm von ferne bis hinein in den Hof des hohen Priesters, und er saß bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die obersten Priester aber und der ganze hohe Rat suchten ein Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten, und sie fanden keines. Denn viele legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab, doch stimmten die Zeugnisse nicht überein. Und es standen etliche auf, legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab und sprachen: Wir haben ihn sagen hören, ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und in 3 Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Und der hohe Priester stand auf, trat in die Mitte, fragte Jesus und sprach: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich aussagen? Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der hohe Priester und sagte zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach: Ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sagte: Was brauchen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Und sie fällten alle das Urteil, dass er des Todes schuldig sei. Und etlich fingen an, ihn anzuspucken und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen: Weissage! Und die Diener schlugen ihn ins Gesicht.
Wer war der Mörder von John F. Kennedy? Dem bekannten US-Präsidenten in den 60er Jahren. Als der amerikanische Präsident 1963 in Dallas erschossen wurde, da fand man schnell einen Schuldigen, Lee Harvey Oswald. Es gab einen Prozess. Oswald wurde vorher, bevor der Prozess zu Ende geführt werden konnte, bevor er rechtskräftig verurteilt wurde, wurde er vorher schon ermordet. Das konnten die Behörden offensichtlich nicht verhindern. Und dann gab es ein Urteil, er ist der Schuldige am Tod des Präsidenten. Und seitdem hat es immer wieder Historiker gegeben und Juristen, die daran zweifeln, ob Lee Harvey Oswald wirklich der Mörder von John F. Kennedy war. Und die daran zweifeln, ob es bei diesem Prozess wirklich immer mit rechten Dingen zuging. Das Thema wurde sehr erfolgreich verfilmt in einem Hollywood-Streifen, JFK, in Anlehnung eben an wahre Begebenheiten. Und der Held des Films ist ein engagierter Anwalt, der die Prozessakten studiert. Und in diesem Studium der Prozessakten plötzlich immer mehr Hinweise darauf findet, dass es vor Gericht nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Es wurde bei den Zeugen nicht nachgefragt, wo man hätte nachfragen müssen. Es blieb vieles im Ungewissen und trotzdem erweckte man den Anschein, zu einem klaren Urteil gekommen zu sein. Dieser junge Jurist kommt auf die Spur eines Justizskandals und will den Prozess noch einmal aufrollen. Und bis heute ist diese Diskussion nicht ganz zur Ruhe gekommen. Wie viele Unrechtsprozesse hat es gegeben in der Geschichte? Offene Unrechtsprozesse, versteckte Unrechtsprozesse, Schauprozesse. Und doch sticht ein Prozess aus all diesen Prozessen deutlich heraus. Er ist gewissermaßen der Prototyp der Unrechtsprozesse. Und das ist der Prozess gegen Gott. Hier geschah das Unrecht nicht verdeckt. Hier ist der Justizskandal mit Händen zu greifen. Auch dieser Prozess ist ausführlich dokumentiert in den Berichten des Neuen Testaments. Und heute Morgen wollen wir hier miteinander einen Auszug aus dieser Prozessakte genauer ansehen. Wir wollen uns fragen, was ist da eigentlich passiert im Einzelnen? Was haben Sie mit Gott gemacht in diesem Prozess? Und was geht das uns an heute? Damit sind wir nach Weihnachten und dem Jahreswechsel nun wieder zurück im Markus-Evangelium. Ich erinnere nochmal daran, der letzte Markus-Text vor der Adventszeit handelte von der Verhaftung Jesu im Garten Gethsemane. Hier kriegen wir die Verbindung wieder. Und wenn Sie diese Predigt noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das über unsere Homepage bg-hannover.de tun. Markus 14, wo Jesus verhaftet wird und denen, die ihn im Garten Gethsemane gefangen nehmen, noch einmal sagt, Vers 49, täglich war ich bei euch im Tempel und lehrt und ihr habt mich nicht ergriffen, doch damit die Schriften erfüllt würden. Da verließen ihn alle und flohen. Und dann gibt Markus diesen kurzen Hinweis wahrscheinlich auf sich selbst von diesem jungen Mann, der auch bei Nacht dort verschwindet in der Dunkelheit. Und dann geht es weiter und damit steigt unser Text ein heute Morgen. Und sie führten Jesus ab zum hohen Priester. Markus nimmt uns gleich mit hinein in diesen Prozess. Der Zeitraum lässt sich gut bestimmen. Es ist die Nacht vom Donnerstag auf Freitag. Erst vor wenigen Stunden hat Jesus ja das Abendmahl eingesetzt. Dieser Prozess vollzieht sich parallel zur Verleugnung des Petrus, die etwa gegen 3 Uhr morgens geschah. Mitten im Passafest geschieht all dies. Es sind nur noch wenige Stunden bis zur Kreuzigung. Wie gesagt, die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Die Kreuzigung wird um 9 Uhr vormittags beginnen, wie wir aus Markus 15, 25 wissen. Und in diesen wenigen Stunden, Donnerstagnacht bis Freitag 9 Uhr, finden nacheinander 2 Prozesse statt. Das erste ist der Religionsprozess durch die jüdische Kirchenleitung und das zweite dann der Zivilprozess, wenn Sie so wollen, vor der römischen Gerichtsbarkeit in der Person des Pontius Pilatus. Und Markus dokumentiert hier die Hauptverhandlung im Religionsprozess. Das ist also der erste große Prozess. Die Hauptverhandlung, die verantwortliche Instanz für diese Hauptverhandlung ist der ehrwürdige Sanhedrin, das höchste israelische Gericht. Also bei all dem, was jetzt kommt, müssen wir uns klar machen, Jesus wurde nicht von einem diktatorischen Standgericht verurteilt, nicht von einem Pseudogericht einer Bananenrepublik, sondern die das taten, das waren die Vertreter des ehrwürdigen Synhedriums, wenn Sie so wollen, des Supreme Courts Israels. Sanhedrin, Sanhedrium, Sanhedrin, das heißt wörtlich zusammensitzen. Und wer hier zusammensaß in dieser Behörde, in dieser Instanz, das waren keine Nobodies, das waren keine Winkeladvokaten. Dieses Gericht war geprägt von Priestern und Theologen. Deshalb war der Sanhedrin zugleich auch die höchste Religionsbehörde, höchstes Gericht, höchste Religionsbehörde und politischer Vertreter der Juden gegenüber der römischen Besatzungsmacht. Der Sanhedrin hatte eine eigene Polizeitruppe. Er konnte in Fragen, die das jüdische Recht betrafen, direkt tätig werden, ohne die Römer zu fragen. Nur die Ahndung von Kapitalverbrechen, die behielt sich die römische Justiz vor. Todesurteile vollstrecken konnte allein Rom. Wir wissen von Josephus, dem berühmten Geschichtsschreiber, dass zu diesem Sanhedrin 70 Mitglieder plus 1 gehörten, damit Entscheidungen getroffen werden konnten. Also eine ungerade Zahl, 70 plus 1. Der Sanhedrin setzte sich aus 3 Gruppen zusammen. Das waren zum einen die führenden Priester und der amtierende Hohepriester. Das war sozusagen die Priestertruppe. Dann zweite Gruppe waren die sogenannten Ältesten. Das waren teilweise reiche Kaufleute, die kamen auch in der Regel aus der reichen Priesteraristokratie. Und die dritte, neben Priestern, Ältesten, waren dann die Schriftgelehrten, die Theologen, Experten für das jüdische Gesetz, die die schriftliche Tradition bewahrten. Und genau das, was Josephus sagt, spiegelt sich wieder hier in Vers 53. Und sie führten Jesus ab zum hohen Priester. Und alle obersten Priester, die Ältesten und die Schriftgelehrten kamen bei ihm zusammen. 71 inklusive hoher Priester, das waren jeweils 23 aus jeder Gruppe, plus hoher Priester. Und dann durfte eine Gruppe noch einen 24. benennen. So setzte sich das Gremium zusammen. Theologisch gab es im Sanhedrin 2 große Fraktionen. Die Priesteraristokratie, auch der hohe Priester, gehörten größtenteils zu den Sadduzäern. Das war so die Upper Class. Und die Schriftgelehrten kamen meistens aus den Reihen der Pharisäer. Wenn man so will, die Sadduzäer standen mehr für Macht und Geld. Und die Pharisäer, das waren so die klassischen Intellektuellen aus dem Mittelstand. 70 plus der amtierende Hohepriester. Und die Grundlage für die Arbeit dieses Sanhedrin war sehr ehrwürdig. Sie stammte nämlich aus Moses Zeiten, im fünften Buch Mose, Kapitel 16, ab Vers 18, da wurden die Grundlagen nochmal festgelegt. 5. Mose 16, ab Vers 18, du sollst dir Richter und Vorsteher einsetzen in den Toren aller deiner Städte, die der Herr dein Gott dir gibt in allen deinen Stämmen, damit sie das Volk richten mit gerechtem Gericht. Du sollst das Recht nicht beugen, du sollst auch die Person nicht ansehen und kein Bestechungsgeschenk annehmen, denn das Bestechungsgeschenk verblendet die Augen der Weisen und verdreht die Worte der Gerechten, der Gerechtigkeit. Ja, der Gerechtigkeit jage nach, damit du lebst und das Land besitzen wirst, das der Herr dein Gott dir geben wird. Das ist der ethische Anspruch für den Sanhedrin. Oberstes Ziel, Leben schützen und Leben retten und der Gerechtigkeit dienen. Man hatte einen hohen moralischen Anspruch und eine ausgetüftete Satzung. Und im Laufe der Jahre und Jahrhunderte hatten sich bestimmte Regularien herausgebildet, bestimmte Prozessordnungen, das wird in der jüdischen Tradition ganz ausführlich geschildert. Man kann das ziemlich genau nachvollziehen. Zu diesen Regularien gehörte zum Beispiel, dass man Verfahren nicht an Festtagen durchführen durfte und auch nicht am Tag unmittelbar vor einem Festtag. Es durften Todesurteile nicht in der Nacht gefällt werden. Nachdem ein Todesurteil gefällt war, musste mindestens ein weiterer vollständiger Tag vergehen, um das Urteil prüfen zu können. Der Sanhedrin durfte nur Recht sprechen, aber nicht selbst die Anklage formulieren. Der vorsitzende Richter, also der hohe Priester, der musste leiten, aber durfte nicht lenken. Er sollte eine objektive, neutrale Instanz darstellen. Die Selbstbezichtigung eines Angeklagten durfte nicht ausreichen, um ihn zu verurteilen. Und deshalb gab es ein ausgefeiltes Zeugenrecht. Und auch dafür findet man die Grundlage im 5. Buch Mose, ein paar Kapitel weiter, nämlich 5. Buch Mose, Kapitel 19, ab Vers 15. Wenn Sie sich diese Verse notieren, können Sie das nochmal in Ruhe zu Hause nachlesen. Nur mal, damit Sie einen Eindruck bekommen, wie differenziert das Zeugenrecht dort verstanden wurde. 5. Mose 19, ab Vers 15. Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemand auftreten, wegen irgendeiner Schuld oder irgendeiner Sünde, mit der man sich versündigen kann, sondern auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache beruhen. Wenn aber ein falscher Zeuge gegen jemanden auftritt, um ihn einer Übertretung zu beschuldigen, so sollen die Männer, die Streit miteinander haben, vor den Herrn, vor die Priester und vor die Richter treten, die zu jener Zeit im Amt sein werden. Und die Richter sollen es genau erforschen. Stellt es sich heraus, dass der Zeuge ein falscher Zeuge ist und gegen seinen Bruder ein falsches Zeugnis abgelegt hat, so sollt ihr ihm das antun, was er seinem Bruder antun wollte. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Also, Zeugen lebten gefährlich. Das heißt, wenn ein Zeuge einer absichtlichen Falschaussage überführt wurde, dann musste er so bestraft werden, als hätte er selbst das Verbrechen begangen, dessen er den Mitmenschen zu Unrecht bezichtigt hatte. Also wenn jemand zu Unrecht behauptet hatte, der andere hätte einen Mord begangen und es stellte sich heraus, das war ein falsches Zeugnis, dann wurde er selbst für Mord bestraft. Zeugen lebten also auch nicht ganz ungefährlich. Mindestens zwei Zeugnisse mussten übereinstimmen. Gab es keine Klarheit, durfte keines der Zeugnisse gewertet werden. Das war israelisches Recht. Es gab eine transparente Entscheidungsfindung. Wenn dann das Urteil zu fällen war, dann musste jedes Mitglied seine Stimme einzeln abgeben. Also es durfte nicht einfach mal so per Akklamation eine Sache durchgezogen werden, sondern jeder musste einzeln sein Urteil treffen und zwar angefangen mit dem Jüngsten bis hin zum Ältesten, damit nicht die Jüngeren durch die Älteren beeinflusst werden würden. Das war das System. Und die einzige Einschränkung, wie gesagt, gab es durch die römische Besatzungsmacht. Keine Todesurteile durften vollstreckt werden. Wenn, dann hätten die Juden ja Todesurteil durch Steinigung vollstrecken müssen. Diese Vollstreckungsmacht hatten sich die Römer vorbehalten und die hatten dafür andere Methoden. Aber wenn wir das jetzt im Zusammenhang betrachten, wird klar, das sanhedrinische Recht war ein leuchtendes Vorbild. Es wahrte höchste ethische Standards. Es sollte für ein Höchstmaß auch an Transparenz, an Durchsichtigkeit sorgen. Und was jetzt so schon von Mose gegeben war, von Gott offenbart war und über Jahrhunderte gewachsen war, das wird nun in diesen wenigen Stunden zur Karikatur. Und es wird schamlos mit Füßen getreten. Was wir hier erleben in diesen Versen ist eine brutale Rechtsbeugung. Und diese Rechtsbeugung ist umso perfider, umso gemeiner, als sie immer noch vorgetragen wird mit einem hohen moralischen Anspruch und höchster Empörung. Dieser Justizskandal, der tobt sich aus gegenüber dem einen, der die Quelle allen Rechts ist. Gegenüber dem einen, der das Recht selbst gegeben hat. Und der am Ende der Tage als Richter über jeden Einzelnen das letzte Urteil sprechen wird. Das ist eine bizarre Situation. Und wir, liebe Gemeinde, wir studieren diesen Text heute Morgen nicht nur aus historischem Interesse, obwohl das für sich schon spannend genug wäre. Wäre es nur ein historisches Interesse, dann könnten wir uns bequem mit dem moralischen Zeigefinger auf die Protagonisten zeigen, zurücklehnen und sagen, was haben die sich damals eigentlich geleistet? Aber ich denke, so einfach kommen wir nicht davon. Warum? Weil die Bibel behauptet, dass in dieser Rechtsbeugung, dass in dem Wüten dieser Protagonisten, das wir uns gleich genauer ansehen müssen, das uns schaudern lassen wird, dass in dieser Rechtsbeugung, in diesem Unrecht, etwas von dem deutlich wird, das in jedem Menschen steckt. Wir schauen uns, wenn wir das lesen, in gewisser Weise selbst zu. Das hatte der Prophet Jesaja mehr als 700 Jahre vorher angekündigt. Er hatte diesen Prozess vorher angekündigt. Und er hatte es unter anderem mit diesen Worten getan. Jesaja 53, am Ende von Vers 3. Wir achteten ihn nicht. Er war ein Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er. Wir achteten ihn nicht für wahr. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja macht deutlich, der Prozess, der dort sich vollziehen wird, 700 Jahre vorher, ist ein Prozess, der eigentlich uns hätte gelten müssen. Wir achteten ihn nicht, der dort so zerschlagen wurde. Stimmt das? Wir müssen jetzt rein in diesen Text. Und wenn man ihn liest, und Sie haben das ja auch schon in der ersten Lesung durch Bruder Klaus gehört, dann spürt man noch etwas von der Eile, von dem Getriebensein. Die Gegner Jesu handeln unter starkem Zeitdruck. Eigentlich hatten sie ja bis nach dem Passafest warten wollen. Ich erinnere nochmal an Markus 14, Vers 1, dass sie zwei Tage vor dem Passafest sich treffen und die obersten Priester und Schriftgelehrten und überlegen, wie können wir Jesus umbringen. Und dann heißt es, Vers 2, sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Also wir müssen irgendwie noch einigermaßen heil über diese nächsten Tage drüber kommen. Das müssen wir noch irgendwie durchstehen. Bloß jetzt nicht. Wenn es jetzt losgeht, dann können wir die Situation überhaupt nicht mehr kontrollieren. Und wenn Sie dann weiterlesen, dann sehen Sie, wie denen die Kontrolle entgleitet. Ja, sie hatten diese sich bietende Zugriffsmöglichkeit unverhofft bekommen, dadurch, dass Judas, der Verräter, ihnen das anbot und dass er dann dort plötzlich auftauchte. Und das beschleunigte die Sache natürlich. Dann hatten sie die Angst vor Unruhen im Volk. Das Tempo der Ereignisse nahm eine gewisse Eigendynamik an und wir werden sehen, wohin das führt. Wichtige Ergänzung dieses Textes finden wir im Johannesevangelium. Das Johannesevangelium wurde ja nach den anderen Evangelien geschrieben und Johannes offensichtlich ergänzt ganz bewusst jene Ereignisse, die die anderen Evangelisten noch nicht beschrieben haben. Und Johannes gibt uns eine ganz wichtige Zusatzinformation. Wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, schlagen Sie bitte Johannes 18 auf. Unmittelbar vom Garten Gethsemane aus schleppt das Verhaftungskommando Jesus nicht gleich zu Kaiphas, dem hohen Priester, sondern sie machen noch einen kleinen Umweg zu einem anderen Gebäude. Und davon lesen wir in Johannes 18. Johannes 18, Vers 12. Die Truppe nun, also die Truppe, die Jesus im Garten Gethsemane gefangen nahm, das waren einmal die Leute vom Sanhedrin, also die vom Sanhedrin beauftragten Helfer gewissermaßen. Dann gehörten zu dieser Truppe gehörte ein Teil der Tempelpolizei und römische Soldaten mussten auch dabei sein. Das war ja wichtig, weil man die Römer ins Boot holen wollte, da die Todesstrafe dann vollziehen mussten. So, und sie schleppen Jesus wohin? Sie schleppen ihn zu Hannas. Die Truppe nun ihr Befehlshaber und die Diener der Juden ergriffen Jesus und banden ihn und führten ihn zuerst ab zu Hannas, denn er war der Schwiegervater des Kaiphas, welcher in jedem Jahr Hoherpriester war. Hannas, das müssen Sie wissen, Hannas, der war in früheren Jahren selber Hoherpriester gewesen, etwa 20 Jahre vorher, bis ihn die Römer abgesetzt hatten. Aber dieser Hannas, der galt immer noch als graue Eminenz. Er dürfte jetzt an die 80 gewesen sein. Und aus dem Hintergrund zog er immer noch viele Fäden. Es war ihm gelungen, dass seine Nachfolger jeweils einer seiner Söhne geworden war. Also da funktionierte der Clan. Und jetzt war es immerhin noch der Schwiegersohn, der Hohepriester war. Und Hannas regierte im Hintergrund wie ein Mafia-Boss, der die Fäden zieht. Hannas war eng verstrickt in die Korruption des Tempels. Er verdiente großartig an den Geschäften dort, wenn die Opfertiere verkauft haben. Die Geldwechsler. Er machte da enorm Kasse. Er war also an allem offensichtlich noch beteiligt. Und natürlich sah Hannas auch sein Geschäftsmodell durch Jesus gefährdet, weil Jesus immer wieder öffentlich vor dem Missbrauch des Tempels gewarnt hat. Er sagt, dieses Haus soll ein Bethaus sein, ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Er hätte auch sagen können, eine Markthalle. Und deswegen, auch deswegen musste Jesus weg. Dieser Umweg über Hannas hatte noch einen Vorteil. Denn in der Zwischenzeit konnten die Mitglieder des Sinheriums zusammengetrommelt werden. Überlegen Sie mal, mitten in der Nacht. Das war eine Nacht- und Nebelaktion, wo man dieses ehrwürdige Gremium gewissermaßen aus den Betten holte und dann bei Kaiphas versammelte. Es brauchte eine Mindestanzahl von 23 Richtern. Also das war das Quorum. Es mussten nicht immer alle 71 dabei sein, aber mindestens 23. Dann waren sie beschlussfähig. Und Hannas versucht nun in diesem Vorverhör, wenn Sie so wollen, Jesus einzuschüchtern. Vers 19, Johannes 18, Vers 19. Der hohe Priester nun befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Und Jesus weist das zurück. Mit vollem juristischen Recht. Das gehörte hier nicht her. Jesus sagt, ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen. Und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Die wissen, was ich gesagt habe. Das ist alles in der Öffentlichkeit geschehen. Es war illegal, den Angeklagten aufgrund eigener Belastungsaussagen zu verurteilen. Und dann kommt, was immer kommt, ein schlichter Knecht. Nutzt diese Situation zur Selbstprofilierung. Als er aber dies sagte, schlug einer der Diener, die dabei stand, Jesus ins Gesicht und sprach, antwortest du so dem hohen Priester? Und Jesus erwiderte ihm, habe ich Unrecht geredet? Zu beweisen, was daran Unrecht ist, habe ich aber Recht geredet. Was schlägst du mich? Diese Leute gibt's immer, die treu dem System dienen und in einer solchen für sie völlig ungefährlichen Situation ihre Vasallentreue beweisen. Und schließlich muss der gerissene Hannas aufgeben. Er schickt den Gefangenen weiter, nun dahin, wo der eigentliche Prozess zu führen ist, zum Sanhedrin. Und von jetzt an entfaltet sich vor unseren Augen dieses Protokoll eines Justizskandals im Prozess gegen Gott. Und das Erste, was allen Prinzipien des Rechts ins Gesicht schlägt, ist die Erhebung der Anklage. Also wir werden das jetzt ganz systematisch sichten. Punkt 1, die Anklage. Vers 53. Und sie führten Jesus ab zum hohen Priester und alle obersten Priester und die Ältesten, die Schriftgelehrten, kamen bei ihm zusammen. Haben Sie es gemerkt? Schon der Verhandlungsort ist fragwürdig. Sie treffen sich im Palast des amtierenden hohen Priesters. Lesen wir bei Johannes 18, Vers 15 auch nochmal. Was wäre der reguläre Verhandlungsort gewesen? Der reguläre Verhandlungsort wäre der Gerichtssaal im Tempelbezirk gewesen. Es hätte dort im Tempelbezirk eine öffentliche Verhandlung geben müssen. Das wäre regulär gewesen. Es hätte möglichst der Gefangene öffentlich in einer Art Prozession zu diesem Gerichtssaal geführt werden müssen, damit die Möglichkeit bestanden hätte, Zeugen, vielleicht auch Entlastungszeugen noch zu finden. Erhoben wird diese Anklage zur falschen Zeit, am falschen Ort, von der falschen Instanz. Zur falschen Zeit, nachts, mitten am Passafest, war nicht erlaubt, am falschen Ort, im Haus des Kaiphas und nicht im Gerichtsgebäude und vor der falschen Instanz. Von der falschen Instanz. Der Sanhedrin durfte nicht zugleich als Ankläger oder Richter auftreten. Er war Richter, aber er betätigt sich hier als Ankläger. Und Sie merken schon, jede faire Berufungsinstanz müsste das Tribunal auf der Stelle für ungültig erklären und das Verfahren neu aufrollen. Natürlich haben die ein Problem. Die Pharisäer und Schriftgelehrten und Sadduzäer. Wer soll den Ankläger geben? Und bitteschön, wie soll die Anklage lauten? Die Zeit drängt. Jetzt haben sie Jesus in den Händen, schneller als erwartet. Und sie wissen, es bleibt nur diese Nacht. Und bis zum Morgengrauen muss die Sache klar sein. Denn nach hinten raus kommt der Sabbat. Und wenn man Jesus umbringen will, dann muss die Leiche bis zum Freitagabend, bis Sonnenuntergang im Grab sein. Sonst kommt das Wochenende dazwischen. Und was über das Wochenende alles passiert, das haben wir nicht in der Hand. Das ist viel zu unsicher. Und dann macht Markus einen kleinen Einschub. Das liest sich wie ein Drehbuch, wie er das hier schreibt. Schauen Sie, Vers 54. Kameraschwenk. Und Petrus folgt ihm von Ferne bis hinein in den Hof des hohen Priesters. Und er saß bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Das ist eine ganz geschickte Berichtsmethode. Markus zeigt dem Leser, was zeitgleich passiert. Während die Jesus dort in den Saal im Kaiferspalast bringen, schleicht Petrus hinterher. Und wir müssen das auch wissen, um die Fortsetzung ab Vers 66 dann zu verstehen. Petrus wollte wenigstens irgendwie noch in der Nähe des Herrn bleiben, wie Johannes auch. Das sehen wir aus Johannes 18. Petrus geht rein in den Innenhof des Palastes. Dieser Kaiferspalast war um einen Innenhof herum gebaut. Und hier in diesem Hof sind zu Nacht schlafender Zeit, also das ist ja nach Mitternacht, immer noch Leute, die ihre Sonderschicht dort schieben, die wachen. Normalerweise schlief man um diese Zeit, aber es war eine außergewöhnliche Situation, ein außergewöhnlicher Prozess. Eine gefährliche Lage auch für Petrus, der in dieser Mischung aus Treue und Angst dort hinterher geht. Und während er sich dort positioniert, tritt das Gremium, vielleicht ein Stockwerk höher, in einem großen Saal zusammen unter der Leitung des Kaiphas. In der Mischna, das ist eine jüdische Tradition, wird genau beschrieben, wie dieser Verhandlungssaal normalerweise angeordnet war. Die Richter saßen im Halbkreis auf erhöhten Sitzen, sodass sie sich gegenseitig sehen konnten, wie in einem Hörsaal, müssen Sie sich das vorstellen, eine Arena, aufsteigende Sitze, damit sie sich in diesem Halbkreis gegenseitig sehen, miteinander Kontakt aufnehmen konnten. Es waren mindestens 2 Protokollangestellte dabei. Und Arthur Richter beschreibt das sehr plastisch in seinem Buch Der Prozess gegen Gott. Eine alte Beschreibung erzählt von einem großen, runden Saal, rot ausgeschlagen. An den Wänden standen die feierlichen Sitze der Ratsmitglieder. In der Mitte des Raumes war eine kleine Plattform, auf der stand der Angeklagte. Er wurde von beiden Seiten durch vielarmige hohe Lichter angestrahlt, damit die Richter jede Bewegung seines Gesichtes beobachten konnten. So will es die Ordnung des Gesetzes. Und so dürften sie es auch dort im Palast des Kaiphas eingerichtet haben. Kaiphas. Kaiphas war ein Profi. Das wissen wir auch von Josephus. Kaiphas war ein Profi mit diplomatischem Geschick, belegt dadurch, dass er sich 19 Jahre als hoher Priester im Amt halten konnte. Ausgesprochen ungewöhnlich. Normalerweise waren die Amtszeiten der hohen Priester wesentlich kürzer. 4, 5 Jahre. Er brachte es auf 19. Das zeugt doch von einigem Überlebensgeschick. Und das heißt, der Mann, der ein Profi war, er wusste genau, was er hier tat. Werden wir auch gleich noch sehen. Und ich kann mir vorstellen, dass Kaiphas sich in dieser Anklagesituation nicht ganz wohl gefühlt hat. Es wird ihm bewusst gewesen sein, auf welchem brüchigen juristischen Fundament er hier stand. Und wahrscheinlich hat er sich eingeredet, wir retten jetzt den öffentlichen Frieden. Ja, wir verhindern jetzt einen Aufstand. Wir retten das Volk. Wir halten die Römer ruhig. Aber Markus entlarvt mit einem Satz, was bei dieser schiefen Anklage wirklich geschieht. Vers 55. Die obersten Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten ein Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Das war's. Sie suchen nicht Recht, sie suchen nicht Gerechtigkeit, sie sammeln nicht Indizien. Es gibt ja auch keine seriöse Anklage, mit der sie sich irgendwie auseinandersetzen könnten, sondern sie suchen nur einen Knüppel, um den Hund zu schlagen. Sie suchen eine pragmatische Taktik, um Jesus zu eliminieren und diesem Mord dann den Anschein der Rechtsstaatlichkeit zu geben. Das suchen sie nicht mehr. Und Markus benennt das in diesem einen Satz. Sie suchten ein Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Und damit haben sie ein Problem. Denn, letzter Satz von Vers 55, sie fanden keins. Das war ihr Problem. Sie fanden kein Zeugnis. Was macht man? Jetzt müssen Zeugen her. Ja, trommeln Sie mal Zeugen mitten in der Nacht zusammen. Und natürlich waren die nicht vorbereitet. Das erstaunt einen, denn wir lesen ja schon seit Wochen davon, wie die kirchliche Stasi Jesus observiert hat. Immer wieder tauchen sie auf am Rande, wenn er dort Menschen geheilt hat, wenn er gepredigt hat. Sie observieren ihn beständig, sie sammeln Material, sie füllen ihre Karteikästen, sie füttern, Computer hatten sie damals noch nicht, hätten sie gemacht, wenn sie gehabt hätten. Und bestimmt hatten die auch überlegt, wen könnten wir als Zeugen nehmen, wer eignet sich. Aber es funktioniert nicht. Und das ist das zweite Kapitel in diesem Justizskandal. Erstens die Anklage, zweitens die Zeugen. Vers 56 bis 59. Zweitens die Zeugen. Denn viele legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab, doch stimmten die Zeugnisse nicht überein. Und es standen etliche auf, legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab und sprachen, wir haben ihn sagen hören, ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und in 3 Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Ist das nicht erbärmlich? Diese Zeugen, die man nicht wegen der Wahrheitsfindung, sondern nur als Mittel zum Zweck hier bestellt, wurden offensichtlich nicht richtig gebrieft, schlecht vorbereitet. Und wir haben gehört, für die Zeugen selbst war das ein Risiko. Ne? Ich erinnere nochmal an 5. Mose 19, Vers 18. Und die Richter sollen es genau erforschen. Stellt sich heraus, dass der Zeuge ein falscher Zeuge ist und gegen seinen Bruder ein falsches Zeugnis ablegt, so sollt ihr ihm das antun, was er seinem Bruder antun wollte. Das ist auch nie passiert. Diese falschen Zeugen sind nach allem, was wir wissen, niemals belangt worden. Vers 56. Denn viele legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab, doch stimmten die Zeugnisse nicht überein. Es wird offenkundig. Es funktioniert nicht. Es passt nicht zusammen. Peinliche Situation. Betretenes Schweigen. Und da endlich bringt der Gerichtsdiener noch 2 weitere Zeugen herein. Das wissen wir aus Matthäus 26, Vers 60, dass es 2 waren, die dann gewissermaßen noch nachgeschoben werden. Und obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, fanden sie nicht. Zuletzt traten 2 herzu, schreibt Matthäus 26, Vers 60. Und die scheinen jetzt wohl den richtigen Zettel aus dem Stasi-Sammelordner gefunden zu haben. Vers 57, standen etliche auf und legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab. Und das sind jetzt diese beiden und sprachen, wir haben ihn sagen hören, ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören, in 3 Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Woran erinnert das? Das erinnert uns fatal an Johannes 2, Vers 19. Etwa 3 Jahre liegt das zurück. Also die haben wahrscheinlich schon damals ihre Notizen gemacht. Am Anfang des öffentlichen Dienstes von Jesus, vor circa 3 Jahren, da hatte Jesus schon mal den Tempel gereinigt, an dem Hannas und seine Schergen so gut verdienten. Er hatte die Händler rausgeworfen. Er hat gesagt, hier soll gebetet werden und nicht Geschäftemacherei betrieben werden. Und dann haben sie Jesus gefragt, hey, wer gibt dir eigentlich die Autorität? Was hast du hier im Tempel zu sagen? Und damals hatte ihnen Jesus zur Antwort gegeben, und das lesen sie in Johannes 2, Vers 19. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab. Und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Das ist meine Autorität. Und Johannes, der das berichtet, kommentiert das dann im Nachhinein. Und er macht deutlich, das war eine Metapher, das war ein Bild, das Jesus gebraucht hat. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Also Jesus hatte damit indirekt auf sein Sterben und Auferstehen hingewiesen. Aber selbst dieses Zitat wird in der Prozessnacht total verfälscht. Jesus hatte gesagt, nochmal, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Und sie machen daraus, dass Jesus selbst den Tempel abbrechen wird. Und dass dieser Tempel, der mit Händen abgebrochen wird, ohne Hände aufgerichtet werden wird. Völlig falsches Zitat. Und übrigens, sie haben es geschafft, dieses falsche Zitat im Volk zu verankern. Die Medien haben auch damals funktioniert. Denn später, dann Markus 15, als Jesus an das Kreuz geht und das Kreuz tragen muss, da heißt es in Markus 15, Vers 29, dass die Leute ihn lächerlich gemacht haben und gesagt haben, ha, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, Markus 15, 29. Das war dieses falsche Zitat aus dem Synhedrium, das hier wieder weitergegeben wurde. Aber Sie sehen, wie realistisch Markus berichtet. Aber was für ein Zufall. Selbst das verfälschte Zitat bekommen die Zeugen nicht übereinstimmend aufgesagt. Also nicht mal die Fälschung kriegen sie harmonisch hin, sondern es steht hier in Vers 59, und auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Das ganze schöne Bestechungsgeld zum Fenster rausgeworfen. Und sie merken, was hier abläuft, das ist kein Verfahren mehr, das ist nur ein Komplott. Interessant. Spätere Generationen des jüdischen Volkes ist das offensichtlich peinlich gewesen. Ich habe gelesen, dass es in der jüdischen Literatur des Mittelalters eine Legende gibt. Eine Legende, die im Mittelalter nachträglich versucht, diesen Prozessverlauf zu retuschieren gewissermaßen. Dort heißt es, man habe erst 40 Tage ins Land gehen lassen, um die Möglichkeit von Entlastungszeugen offen zu halten. Aber das ist einfach Geschichtsfälschung des Mittelalters. Aber sie zeigt, dass auch denen bewusst war, was für ein schreiendes Unrecht hier vollstreckt wurde. Und Kaiphas? Kaiphas, der ist Profi genug, um das zu merken. Kaiphas spürt, wie ihm dieser Prozess zu entgleiten droht. Und er sagt sich, wenn wir das Recht schon hinbiegen, wenn wir das Recht schon beugen, dann wenigstens gekonnt. Dann wenigstens verschleiert, sonst schaffen wir uns nur mehr Probleme, als wir sowieso schon haben. Er merkt, wie sie auf der Stelle treten. Und in seiner Not reißt dieser Mann das Ruder an sich. Er wird wahrscheinlich gesagt haben, ich nehme jetzt meine staatsmännische Verantwortung wahr. Es müssen eben Opfer gebracht werden. Und jetzt überschreitet er endgültig die Grenze zur Parteilichkeit. Jetzt fällt die letzte Maske. Und Markus beschreibt das sehr dramatisch. Und der hohe Priester stand auf, also der hatte auch seinen Stuhl des Vorsitzenden da, trat in die Mitte, wo der Angeklagte ja saß oder stand auf diesem Podest und fragte Jesus. Also jetzt erhebt er sich, jetzt tritt er selbst in die Mitte des Gerichtssaals. Und damit kommen wir zum dritten Kapitel des Justizskandals. Erstens die Anklage, zweitens die Zeugen, drittens der Richter, drittens der Vorsitzende Richter. Und was macht Kaiphas jetzt? Kaiphas schiebt den Prozess mit brachialer Gewalt nochmal in eine andere Richtung. Er weiß, das ist jetzt vielleicht unsere letzte Chance. Und wenn das nicht klappt, dann gnade uns Gott. Und ganz ähnlich wie Hannas will er Jesus zu einer ungeschickten Äußerung provozieren. Vielleicht belastet er sich ja doch noch mit einer ungeschickten Aussage. Und schauen Sie hin, was macht Jesus? Kaiphas fragt, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich aussagen? Er aber schwieg und antwortete nichts. Und Jesus macht genau das, was Jesaja in dem Kapitel, aus dem ich schon zitiert habe, Jahrhunderte vorher über ihn angekündigt hatte, Jesaja 53, Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und er tat seinen Mund nicht auf. Er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Er antwortete nichts. Sein majestätisches Schweigen lässt ihre hohlen und gelogenen Worte umso hohler und umso lächerlicher und umso hilfloser erscheinen. Und Jesus weiß, was sie nicht wissen. Vor wenigen Tagen, nämlich hatte Kaiphas in einer internen Beratung des Sanhedrins etwas gesagt, dessen Tragweite er selber nicht begriff. Das passiert ja auch immer mal, dass auch Politiker etwas sagen, dessen Reichweite sie nicht ganz übersehen. Das lesen wir in Johannes 11, Vers 50. Derselbe Kaiphas wenige Tage vorher. Da sagt er in einer internen Sitzung des Sanhedriums, Johannes 11, 50, ihr bedenkt nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Das ist besser, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Und Johannes kommentiert das im Rückblick. Ja, man könnte sagen, halb ernst, halb ironisch. Vers 51, dies redete er, Kaiphas, aber nicht aus sich selbst heraus, sondern weil er in jenem Jahr hoher Priester war, weissagte er. Denn Jesus sollte für das Volk sterben und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die zerstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Verstehen Sie? Johannes sagt, Kaiphas sagt ja viel mehr, als er selber kapiert. Er sagt das, warum Jesus kommen musste, um für unsere Schuld zu sterben, um unsere Strafe auf sich zu nehmen. Das sieht Kaiphas hier nicht, das weiß er nicht, das meint er auch nicht, aber er sagt es. Und Johannes macht damit noch etwas deutlich. Er zeigt damit, mitten in dieser dunklen Stunde des Rechtsbruchs und des fiesen Betrugs, mitten in dieser dunklen Stunde vollzieht sich trotz aller menschlicher Schuld Gottes vollkommener Plan. Er muss sterben. Und sogar Kaiphas sagt es. Dem Kaiphas geht sein Dreck darum. Dem geht's jetzt nur um seine eigene hasserfüllte, kurzfristige Agenda. Um nichts sonst. Und trotzdem muss er das sagen. Und jetzt greift der Vorsitzende Richter zum letzten Strohhalm. Und wir müssen immer bedenken, die brauchen ein Todesurteil. Egal, was in dieser Sitzung passiert, am Ende muss ein Todesurteil stehen. Das brauchen sie. Und Kaiphas hängt sich nochmal an das Tempelstichwort dran. Das Judentum erwartete nämlich einen Messias, der bei seinem Kommen wirklich den Tempel erneuern würde. Das war allgemeine jüdische Erwartung. Wenn der Retter Gottes kommt, wenn der Messias kommt, wird er auch den Tempel erneuern. Und da hängt sich der Kaiphas jetzt dran und jetzt geht er direkt ans Eingemachte und jetzt fragt er Jesus gerade heraus die entscheidende Frage am Ende von Vers 61. Man hat sowieso keine Zeit mehr. Er sagte zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jetzt sag es. Bist du der Messias? Bist du der kommende König, den das Alte Testament angekündigt hat? Bist du der Retter Gottes, der das Urteil über alle Welt sprechen wird? Bist du derjenige? Man hat in Qumran religiöse jüdische Schriften aus dieser Zeit gefunden, aus dem ersten Jahrhundert. Und diese Schriften zeigen eindeutig, dass das Judentum damals wirklich den Messias erwartete als König und dass sie ihn auch erwarteten als Sohn Gottes, als jemanden, der aufs Engste mit Gott verbunden war, dass sie den auch so nannten. In einem Qumran-Text heißt es, ich werde zu ihm wie ein Vater sein und er zu mir wie ein Sohn. Er ist der Spross Davids. Also der Messias wird genau mit diesen Worten beschrieben, die auch der Hohepriester jetzt benutzt. Bist du der Sohn des Hochgelobten? Bist du der Messias? Und der Sanhedrin hält den Atem an. Ich bin sicher, die Erfahrenen unter denen, die ahnen, dass jetzt in den nächsten Sekunden die Entscheidung fallen wird. Und Kaiphas weiß es. Deshalb nimmt er Jesus jetzt unter Eid. Das erfahren wir aus dem Paralleltext bei Matthäus. Matthäus 26, Vers 63 bringt uns diese Informationen. Aber Jesus schwieg still und der hohe Priester sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott. Das ist die formale Eidesformel. Er nimmt Jesus unter Eid. Matthäus 26, 63. Und dann kommt das, was er hier sagt. Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Überlegen Sie, wenn Jesus auf diese Frage jetzt mit Nein antwortet, dann stehen Sie wieder am Anfang. Dann müssen Sie sich was Neues überlegen, dann wissen Sie auch nicht mehr weiter. Im umgekehrten Fall, wenn Jesus mit Ja antwortet, ist es ein Todesurteil. Denn wer sich die Gottessohnschaft anmaßt, den muss man der Blasphemie bezichtigen, den muss man der Gotteslästerung bezichtigen. Und Jesus konnte das nicht wirklich sein in den Augen des Kaiphas. Ja, der Messias, wenn er Messias wäre, dann wäre er jetzt nicht als Gefangener da. Dann wäre er nicht von seinen Jüngern verlassen. Dann würde er jetzt nicht vor diesem Richter stehen müssen. Dann hätte er sich nicht fesseln lassen und sich nicht prügeln lassen. Niemals, er kann es nicht sein, er kann es nicht sein, wird Kaiphas sich in diesen Sekunden beruhigt haben. Daran klammert er sich. Und jetzt? Jetzt bricht Jesus, der Angeklagte, sein Schweigen. Vers 62. Jesus aber sprach, ich bin's. Im Griechischen Ego Eimi. Und wissen Sie, wo Gott gesagt hat, ich bin's? Bei seiner Selbstvorstellung im brennenden Busch gegenüber Mose, 2. Mose 3, Vers 14, da hat es auf Hebräisch gesagt, Ehyeh Asher Ehyeh, ich bin der, ich bin. Und das wussten die Sanhedrin-Leute natürlich. Ich bin es. Und Arthur Richter beschreibt das sehr gut. Es war seine Stunde der Offenbarung vor der Öffentlichkeit, vor Staat und Kirche. Und er antwortete klar und eindeutig, ich bin's. In dem Hebräischen Ani Hu. Die Spannung im Raum war unerträglich geworden. Die alten Männer sahen Jesus fassungslos an. Genau über dem hoch aufgerichteten Angeklagten lief nach der Überlieferung der schwere Deckenbalken, der mit goldenen Buchstaben den Text des ersten Gebotes trug. Shama Yisrael, Ani Hu Elohim. Ich bin der Herr Israel. Und Jesus sagt, ich bin's. Ich bin's. Und bevor Kaiphas losbrüllen kann, fügt der Herr noch etwas hinzu. Und Jesus weiß, dass er damit den Skandal eskaliert, dass er den weitertreibt. Und Jesus weiß, dass er damit sein Todesurteil besiegelt. Vers 62. Ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Das sind zwei der größten Messias-Verheißungen des Alten Testaments. Das erste ist Psalm 110, Vers 1. Jesus wird den Platz der höchsten göttlichen Ehre an der Seite seines Vaters einnehmen, sitzen zur Rechten Gottes. Psalm 110, Vers 1. Und das andere, was Jesus hier zitiert, ist Daniel 7, Vers 13 und 14, wo von diesem Menschensohn die Rede ist, der als der endzeitliche Richter wiederkommen wird. Ich lese Ihnen das mal vor. Daniel 7. Ich sah in die Nachtgesichten und es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten, also Gott dem Vater, und wurde ihm vor ihm gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gerichtet. Psalm 110, Vers 1. Ich werde sitzen zur Rechten des Vaters. Daniel 7, Vers 13 und 14. Ich werde wiederkommen. Ja, ich bin. Und das heißt auch, dass Jesus hier sagt, Kaiphas, mein Tod wird nicht das Ende sein. Mein Tod wird nur eine Durchgangsstation sein. Ja, mein Tod ist unumgänglich für die Rettung der Verlorenen. Aber ich werde stärker sein als der Tod. Und ich werde wiederkommen als der Richter aller Menschen. Und ich werde wiederkommen als euer Richter. Was für ein Wort in dieser Stunde. Ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht, damit ist Gott der Vater gemeint, und kommen mit den Wolken des Himmels. Man zittert ein bisschen, wenn man das liest und den Hintergrund sieht. Was für ein Moment für unseren Herrn. Er weiß, dass diese Worte seinen Tod besiegeln werden. Und doch spricht er sie schon in der Gewissheit des endgültigen Sieges und zugleich in der Traurigkeit über die Blindheit seines Volkes, über das er schon vorher geweint hatte, Matthäus 23. Wie oft habe ich euch sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken, und ihr habt nicht gewollt. Das sind heilige Augenblicke. Und das müssen Sie verstehen. In diesen heiligen Augenblicken erklärt sich Jesus gegenüber der Öffentlichkeit so deutlich wie niemals zuvor. Am Tiefpunkt menschlicher Gemeinheit antwortet Gottes Sohn mit dem Höhepunkt seiner eigenen Offenbarung. So deutlich, er hat es immer wieder gesagt, aber nicht so deutlich. Und jetzt muss keiner mehr daran zweifeln, dass Jesus sich selbst in absoluter Eindeutigkeit als Gottes Sohn und als Retter der Welt und als endgültiger Richter verstanden und verkündigt hat. In der Bibelkritik gibt es immer mal wieder so Bestrebungen, die sagen, Jesus wusste sich als was Besonderes, aber ob er sich als Sohn Gottes verstanden hat, das wissen wir nicht. Es könnte gar nicht eindeutiger sein. Und hier macht Jesus es endgültig klar, verstehen Sie, öffentlich, nicht im vertrauten Kreis seiner Jünger sagt er das, nicht im Rahmen eines Gottesdienstes in der Synagoge, nicht als Andacht vor einer Abendmahlsfeier, sondern Jesus sagt dies vor den Schranken des zuständigen Gerichtes, das ihn wie einen Feind behandelt, dort sagt er es, dort, wo sie ihn durch offenen Rechtsbruch aus dem Weg räumen wollen, dort sagt er es. Es wäre die Aufgabe des Sanhedrins gewesen. Die waren die geistlichen Führer. Sie hätten den Messias erkennen müssen. Sie hätten das Volk zu seiner Anbetung aufrufen müssen. Sie hätten zeigen müssen, wie Jesus die alttestamentlichen Hinweise auf den Messias erfüllt. Sie hätten ihm den roten Teppich ausrollen müssen. Und sie tun genau das Gegenteil. Und Jesus, für die endgültige Klärung seiner Identität, wer er ist, hätte er sich keinen feindseligeren Rahmen aussuchen können. Er sagt es dieser Welt mitten ins Gesicht. Das ist keine kirchliche Spezialwahrheit. Das ist nicht irgendein frommer Satz, den wir mal in einem Gottesdienst sagen. Jesus sagt es dieser Welt mitten ins Gesicht, dass er Gott ist. Und er sagt es dir ins Gesicht, wie immer du zu ihm stehst. Dass Jesus Gottes Sohn ist. Das geht nicht nur uns Gläubige an, das geht alle Menschen an. Das sagt Jesus nicht nur denen, die sich als Christen bezeichnen, sondern das sagt er auch den Moslems. Und das sagt er den Hindus und den Buddhisten. Und er sagt es den Atheisten und er sagt es den Agnostikern und den Humanisten. Und wir verkündigen es aller Welt, Jesus ist Gott. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Jesus ist Gott. Und wer sich ihm widersetzt, ihm, der gekommen ist, um zu retten, wer seinem Anspruch trotzt, der wird ihm am Ende als einem Richter begegnen. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sagte, was brauchen wir weitere Zeugen? Und damit sind wir im vierten Kapitel des Justizskandals schließlich angekommen. Erstens die Anklage, zweitens die Zeugen, drittens der Richter und jetzt viertens das Urteil. Das Urteil. Kaiphas hat verstanden. Und für Kaiphas gibt es jetzt nur drei Reaktionen, die möglich sind. Erste Reaktion, gröhlendes Lachen. dass er sich einfach über Jesus lustig macht und sagt, was behauptest du, armselige Gestalt hier? Daniel 7, Psalm 110. Das ist jetzt ein Fall für die pathologische Behandlung. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, das müssen wir uns klar machen, die andere Möglichkeit ist, dass er Jesus zu Füßen fällt und sagt, ich bete dich an. Und dass ihn der Schrecken seines Lebens überkommt, weil ihm klar wird, dass er vor Gott steht, gegen den er es gewagt hat, er Kaiphas, seine Hand zu erheben. Das ist die zweite Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit, für die sich Kaiphas dann entscheidet, ist schreiende Empörung. Schreiende Empörung. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider, ein Zeichen der Entrüstung, und sagte, was brauchen wir weitere Zeugen? Ratsch zerreißt er sein Obergewand, und ich bin sicher, in dieser Geste, da entlädt sich auch diese Erleichterung. Denn jetzt endlich ist ja der Tatbestand der Gotteslästerung erfüllt. Jetzt haben wir endlich eine Handhabe gegen den verhassten Jesus. Jetzt kriegen wir ihn zu fassen. Denn im Alten Testament steht es ja, 3. Mose 24, Vers 16, wer den Namen des Herrn lästert, der soll unbedingt getötet werden. Das ist unser Paragraph. 3. Mose 24, Vers 16, wer den Namen des Herrn lästert, der soll getötet werden. Jetzt haben wir es. Denn welche größere Lästerung könnte es geben, als dass jemand sich gottgleiche Ehre anmaßt? Es bleibt uns nur das Todesurteil, ist doch offenkundig. Was sonst? Und darum müssen sie Jesus dann bei Tagesanbruch so schnell wie möglich zu Pilatus rüberschaffen, weil nur der ein solches Urteil vollziehen darf. Jetzt kommt also das Urteil. Ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Also er gibt ihnen gewissermaßen schon das Ergebnis vor. Lästerung, Levitikus, also 3. Mose 24. Was meint ihr? Was brauchen wir weitere Zeugen? Und sie fällten das Urteil, alle, dass er des Todes schuldig sei. Und alle, das meint nicht unbedingt alle 71, sondern alle, die dann noch da sind und die jetzt den Korpus, die jetzt dieses Gremium ausmachen. Wir erfahren nicht, mit welcher Methode abgestimmt wurde. Ich nehme mal an, per Akklamation, dass die Hände jetzt hochgehen oder so. Wahrscheinlich so. Er hat es wenigstens so macht es den Eindruck, kam es jetzt nicht zu diesem normalen Prozess, von dem ich erzählt habe, ne? Klassische Abfolge, jeder einzeln, vom Jüngsten bis zum Ältesten, sieht nicht danach aus, auf diese eine Prozessregel, die jetzt gebrochen wird, kommt es auch nicht mehr an. Nur Nikodemus, nur Josef von Arimathea, die machen nicht mit, woher wissen wir das? Die waren ja auch Pharisäer, die gehörten auch höchstwahrscheinlich zu diesem Gremium. Wir werden von ihnen später lesen, dass sie den Leichnam Jesu ehrenvoll begraben und sich damit selbst in höchste persönliche Gefahr begeben. Deswegen können wir sicher sein, dass sie nicht mitmachen. Aber ihre Kollegen, die kommen jetzt erst richtig in Stimmung. Jetzt, wo sich die Spannung der letzten Stunden endlich löst, wo wahrscheinlich auch noch die Übermüdung und der Druck dazukommen, schauen Sie mal hin, da entgleisen diese feinen Herren. Da ist nichts mehr mit humanen Haftbedingungen, Würde des Gefangenen oder so, sondern jetzt agieren sie wie ein Mob. Das ehrwürdige jüdische Recht, das ist nur noch graue Theorie. Und die letzten Stunden Jesu werden zum Spießruten laufen. Und Markus benennt das. Und die anderen Evangelisten auch. Er schreibt in diesem letzten Vers, und etliche fingen an, ihn anzuspucken und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und ihm zu sagen, Weissage. Und Matthäus schildert diese Szene noch etwas ausführlicher. Da spielen sie ihm ins Angesicht, schlugen ihn mit Fäusten, einige aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen, Weissage uns Christus, wer ist der dich schlug? Also sie spielen hier, die Kinder würden sagen, blinde Kuh mit Jesus. Und das ist das letzte traurige Kapitel in diesem zynischen Prozess. Erstens die Anklage, zweitens die Zeugen, drittens der Richter, viertens das Urteil und fünftens die Haftbedingungen. Und wissen Sie, was das Schreckliche ist? Die Misshandlung des Angeklagten beginnt nicht erst in den dunklen Gefängniskellergängen, in denen sie den Gefangenen dann bis zum Morgen aufbewahren. Das sind hier nicht die einfachen Soldaten, die im angetrunkenen Zustand über die Stränge schlagen. die werden ja extra eigens erwähnt im letzten Satz. Und die Diener schlugen ihm ins Angesicht, also die auch. Aber was davor geschildert wird, dass sie anfangen, ihn anzuspucken, sein Angesicht zu verhöhnen, ihn mit Fäusten zu schlagen und ihn mit diesem Blindekuhspiel zu verhöhnen, das sind die ehrenwerten Herren. Und Matthäus und Markus halten das Unvorstellbare fest. Sie beschreiben, wie jetzt dieser Mob in seiner Brutalität völlig die Fassung verliert. Die Spitzen der Kirchenleitung, die intellektuelle und klerikale Elite. Sie prügelt und spuckst und feigst. Und die gediegenen Akademiker werden zum prügelnden Mob. Der körperlichen Misshandlung folgt der Spott. Sie machen sich noch einmal über seinen Messias-Anspruch lustig. Wenn du der Messias sein willst, dann sag's uns doch. Hey, war es hier, was der Lukas, der dich geprügelt hat? Oder der Adrian? Oder der Philipp? Sag's doch. Und Lukas fügt hinzu, Lukas 22, Vers 65, noch viele andere Lästerungen taten sie. Josef von Arimathia war schon vorher verschwunden und auch Nikodemus hat sich zurückgezogen. Vielleicht haben einige andere auch nicht mitgemacht. Vielleicht haben sich noch einige andere aus diesem Alle rausgeschlichen. Es sind Bruchstücke einer alten Schrift vorhanden, die nach Nikodemus benannt ist. Man weiß nicht genau, wie authentisch die ist, aber Bruchstücke einer alten Schrift nach Nikodemus benannt. Und dort wird von dieser Schauerstunde auch etwas berichtet. Da heißt es in einem kleinen Satz, nicht alle lästerten, einige weinten. Nicht alle lästerten, einige weinten. Vielleicht aus Mitleid mit Jesus, vielleicht auch, weil sie sich schämten. Vielleicht auch, weil sie ahnten, welches Gottesgericht jetzt auf Jerusalem zukommen würde. Und dann fällt der Vorhang, der Gefangene wird den Soldaten übergeben. Der Morgen graut, es ist der Karfreitagmorgen. Was für ein Prozess. Die Anklage, die Zeugen, der Richter, das Urteil, die Haftbedingungen. Und obwohl dieser Prozess von Anfang bis Ende durchsetzt war von eindeutigem Unrecht, und das wollen wir zum Schluss festhalten, ist es ein erhellender Prozess. Es ist ein Prozess, der der Wahrheitsfindung dient. Denn in diesem Prozess gegen Gott entlarven die Ankläger sich selbst und zeigen, was in ihrem Herzen ist. Und darum dürfen wir das Entscheidende nicht übersehen. Und ich möchte das zum Schluss nochmal festhalten. Das müssen Sie unbedingt mitnehmen. Die Ablehnung Jesu, ja, das von Menschen gesprochene Todesurteil über den Sohn Gottes, das ist es ja. Die macht sich nicht fest, die wird nicht begründet an einem Missverständnis oder an einer Unterstellung, obwohl es zuhauf Missverständnisse, Lügen, Halbwahrheiten, Unterstellungen in diesem Prozess gab, haben wir ja gesehen. Aber die letzte Ablehnung Jesu, das Todesurteil, woran machen Sie das fest? Die ausschlaggebende Begründung des Todesurteils machen Sie fest an dem wahren Anspruch Jesu, dass er Gottes Sohn ist, dass er Gott ist. Das ist im Grunde genommen der Zielpunkt dessen, was hier geschieht. Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Ich bin's. Ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Und dann zerreißt der Hohepriester sein Kleid. Verstehen Sie? Und darum ist dieser Prozess so erhellend. Er entlarvt die Richter und nicht den Angeklagten. Und wir und unsere Zeitgenossen stehen plötzlich vor derselben Frage, vor der Frage, der Kaiphas nicht entkommen konnte. Søren Kierkegaard, einer der bedeutendsten Philosophen der Neuzeit, der könnte seinen berühmten Satz dem Kaiphas in den Mund gelegt haben. Es ist so, als hätte Kierkegaard das Skript für Kaiphas geschrieben, wenn er formuliert, Zitat, Jesus sagt selbst, dass er Gott sei. Das ist genug. Hier, wenn irgendwo und irgendwie, gilt es auch absolut. Entweder oder. Entweder anbetend niederfallen. Oder mit dabei sein, ihn totzuschlagen. Oder ein Unmensch sein, der nicht einmal aufgebracht werden kann, wenn ein Mensch sich für Gott aufgeben will. Das ist die Situation des Kaiphas, was Kierkegaard hier sagt. Entweder anbeten, niederfallen oder mit dabei sein, ihn totzuschlagen, dafür hat er sich dann entschieden, oder ein Unmensch sein, der nicht einmal aufgebracht werden kann, wenn ein Mensch für Gott sich ausgeben will. Und darum können Sie sich nicht mehr raushalten aus diesem Prozess. Verstehen Sie? Sie können sich nicht raushalten. Und das ist auch eine spannende Parallele. Hier kam der Zeitpunkt, nachdem der Prozess gegen Jesus erstmal in Bewegung gekommen war. Der äußere Anlass war der Auslöser war der Verrat von Judas. Als der Prozess erstmal in Bewegung gekommen war, da konnten die den nicht mehr stoppen. Da konnten sie dem auch nicht mehr ausweichen. Da wurden die Jäger letztlich selbst zu Getriebenen. Die Zeit lief ihnen davon, die Zeugen patzten, der Sabbat nahte. Und am Ende musste sich jeder dieser 71, wie viele auch immer in der Nacht letztlich dabei waren, am Ende musste sich jeder dieser 71 festlegen in der Nacht der Entscheidung. Egal mit welcher Methode die im Sanhedrin abgestimmt haben. Und für uns? Und damit schließe ich. Für uns und für Sie ist die reguläre Abstimmungsmethode des Sanhedrin ein starkes Bild, ein gutes Beispiel dafür, wie Gott jeden von uns einzeln in eine persönliche Entscheidungssituation hineingestellt hat. Die mussten alle einzeln ihr Urteil sprechen, vom Jüngsten bis zum Ältesten. Jeder musste einzeln sein Urteil über Jesus abgeben. Und so musst auch du dein verantwortliches Urteil gegenüber Jesus abgeben. Du musst sagen, und du musst es ihm sagen, ob du ihn für Gott hältst oder für einen Betrüger. Du musst sagen, ob du ihn ablehnen wirst oder ihn anbeten wirst. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du der bist, als der du dich dort vorgestellt hast. Dass du der Sohn Gottes bist, der große Ich Bin, dass du der Richter sein wirst über jeden einzelnen Menschen und dass du erhoben bist zur Rechten des Vaters, dass du herrschst und regierst, auch wenn wir das mit unseren Augen noch nicht sehen. Wir danken dir, dass du derjenige bist, Herr, und dass du uns den Weg geöffnet hast, dich anzurufen. Herr, lass uns immer besser erkennen, was du getan hast für uns. Und hilf, dass das für uns klar ist und dass wir das auch noch vielen Zeitgenossen deutlich machen können, dass sie in dieser Entscheidungssituation vor dir stehen und dass sich alles daran entscheidet, ob wir uns vor dir als dem wahren Gott und Retter beugen oder ob wir dich verspotten und ablehnen. Ach Herr, halt uns fest und lass noch viele, viele Menschen sich einreihen in die Schar derer, die dich lieb haben und die ihr ganzes Leben anvertrauen. Wir wollen dich anbeten. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.